Lubera Gartenstudio. Alles, was Sie schon immer über Pflanzen und Garten wissen wollten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Lubera Gartenstudio, dem grünen Videopodcast zum lustvollen Gärtnern. Unser Thema heute: die konkreten Fragen zur Winterhärte und zum Winterschutz im Garten. Zu diesem Thema haben wir Stammgast und Experte Markus Kobelt hier bei uns in der Runde. Markus Kobelt ist Gründer und Inhaber, Denker und Lenker von Lubera, züchtet seit über 30 Jahren, was das Zeug hält, und hat Standorte mit seinen Baumschulen in Buchs, im Rheintal und im norddeutschen Bad Zwischenahn. Markus hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Gartenzaun. Als ehemaliger Germanistikstudent liebt er das Wort, zelebriert seine Meinung und hat fast immer das letzte Wort.
Rito, mein Gastgeber, auf der anderen Seite kenne ich seit, keine Ahnung, 30 Jahren, wir haben zusammen studiert. Obst und Weinbau hieß das Studienfach damals, Wein trinken kann man studieren, heute beschränken wir uns aufs Wasser. Und seit dieser Zeit haben wir zusammengearbeitet. Reto hat eine Werbeagentur gegründet für die grüne Branche, ist ein begnadeter Fotograf, bringt jedes Jahr einen Gartenkalender raus mit wunderschönen Fotos und hat ein Standardwerk über Beet- und Balkonpflanzen geschrieben. Wir beide, wenn wir zusammenarbeiten sollten, wird nicht selten von unseren Mitarbeitern kritisiert, denn wir reden dann über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir das halt professionell mit diesem Podcast.
Wunderbar, herzlichen Dank, Markus. Also, zu den konkreten Fragen zur Winterhärte und zum Winterschutz im Garten. Wie bitte muss ich meine Lieblingspflanzen über den Winter schützen? Was ist mit den Feigen, mit den Weinreben und mit den Rosen? Gartenforen und auch die Userfragen auf lubera.com sind voll von solchen Themen, die wir in dieser Folge zu beantworten suchen. Bei den Usern also an ganz oberster Stelle: wie winterhart sind eigentlich Rosen und wie schneidet man Rosen, beziehungsweise wann schneidet man sie?
Nur Rosen sind natürlich unterschiedlich winterhart, wie alle Pflanzen. Aber es lohnt sich zunächst schon mal die Frage zu stellen, wie es passiert ist, dass Rosen eben nicht so winterhart sind. So wie wenn sie eigentlich keine einheimischen Pflanzen wären. Rosen, wie wir sie vor Jahrhunderten hier in Europa gekannt haben, die haben nur einmal geblüht. Denken Sie an das, was wir im letzten Podcast erzählt haben, dass normale Pflanzen bei uns einmal blühen, fruchten, damit ist ihr Zeugs erledigt. Also alte Rosen blühen nur einmal und erst durch den Import von asiatischen, japanischen und chinesischen Rosen ist es passiert, dass wir die Eigenschaft, dauert zu blühen, und das heißt am diesjährigen Holz zu blühen und zu fruchten, in die Rose eingezüchtet haben. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts passiert, also noch gar nicht so lange her. Und da kam diese Eigenschaft rein, eben Dauer zu blühen. Und damit ist die Pflanze, die Rose, genetisch weniger winterhart geworden. Nicht nur, weil diese asiatischen Rosen weniger winterhart waren, auch das ist der Fall, sondern auch, weil die Pflanze halt einfach mehr Kraft braucht im Herbst, wenn sie bis in den Herbst hinein blüht, und entsprechend weniger Reserven auf die Seite legen kann für den Winter. Also man zahlt die Eigenschaft der modernen Rosen, dass sie eigentlich durchblühen können, dass sie uns den ganzen Sommer erfreuen, dass sie nach dem ersten Flor, nach einer kurzen Pause wieder durchstarten, wenn man die Kultur richtig macht. Dafür zahlen wir einen Preis, und das ist unter anderem eine etwas schwächere Winterhärte. Das ist mal Fakt. Dann hat man versucht, diese Winterhärte zu verbessern, indem man Unterlagen gezüchtet hat. Wurzelteile, auf die Rosen veredelt werden, wo sie dann eben winterhärter sind, besser reagieren. Man hat bei den Rosenunterlagen vor allem darauf geschaut, dass sie eben nicht empfindlich sind auf schnelle Temperaturschwankungen, weil das ist ja der Wurzelteil der Rosenpflanze, der ist im Boden. Und wenn der auf gutes Wetter sofort mit Wachstum reagiert, dann geht die Rose bei der nächsten Kälte zurück. Also sind das Rosenunterlagen, die eben stabil sind und damit der Rose bei der Winterhärte helfen. Was kann man machen, um die Winterhärte der Rosen zu verbessern? Das erste ist mal Tiefpflanzen. Also, wenn man im Süden ist, sieht man ja häufig Rosenpflanzen, wo die Veredelungsstelle deutlich über der Erde ist, wird eigentlich alles so gepflanzt und die sehen da auch nicht ein, warum sie sich tiefer pflanzen sollten. Häufig haben Gärtner und Hobbygärtner die Idee, man müsse Rosen aus irgendwelchen mythischen Gründen tief pflanzen. Nein, man muss sie nur tief pflanzen, die Veredelungsstelle muss nur darum in den Boden, weil es dann winterhärter ist, gibt keinen anderen Grund.
Ja.
Und also bei uns Tiefpflanzen so, dass die Veredelungsstelle immer möglichst tief im Boden ist. Und dann hat man eben auch in einem kalten Winter, in einem sehr kalten Winter, die Chance, dass zwar die oberirdischen Teile der Rose zurückfrieren, aber die unterirdischen Teile eigentlich problemlos überleben. Es lohnt sich auch nach so einem kalten Winter zu warten. Und ganz spät kann er plötzlich die Rose aus der Veredelungsstelle, wenn sie unterirdisch ist, noch austreiben und damit die Rose rüber retten. Wir sehen beim Rosenabsatz immer wieder, meistens einmal pro 10 Jahre, so einen kalten Winter, wo es solche Schäden gibt. Ich meine, 12, 13 war so einer oder 11, 12, irgend sowas. Und im nächsten Jahr geht der Rosenabsatz durch die Decke. Und ich glaube, die meisten Rosen, die nachgepflanzt werden, die hätten nicht nachgepflanzt werden müssen, wenn man genügend Geduld gehabt hätte und sie tief genug gepflanzt hätte.
Ja.
Dieses Tiefpflanzen kann man natürlich noch verbessern, indem man, wenn man wirklich in einem heiklen Ort wohnt, wo es kalt wird ohne Schnee, mit Schnee ist es kein Problem, da haben wir eine Isolationsschicht, dass man da dann die Rose halt anhäufelt mit Erde, mit Kompost, mit Laub, um damit die Schutzschicht gegenüber der Veredelungsstelle, das ist der heikle Punkt, der überleben muss, wenn die Veredelungsstelle und ein bisschen Holz darüber überlebt, mit der Edelrose drauf, dann kann die Rose wieder durchtreiben.
Ja. Es dürften nicht wenige Gartenfreunde ja den Eindruck haben, dass zum Beispiel großblütige Edelrosen weniger resistent sind, weniger winterhart sind als zum Beispiel die klassischen Floribunda oder die Ökorosen. Gibt es hier Zusammenhänge oder kann man etwas Allgemeines über diese Problematik sagen?
Ja, man muss immer schauen, woher kommt dann die Art, die Rosenart, die bei den entsprechenden, die Rose ist ja wahnsinnig durchmischt. Also es gibt ja keine klaren botanischen Unterschiede mehr. Das, was wir als Rosenarten da kennen, das sind pseudobotanische Beschreibungen, weil meistens sehr viele Rosenarten im Hintergrund damit verbunden sind. Sehr stark wachsende Rosen, Climber oder auch wie heißen sie da, die extrem stark, jetzt habe ich meinen sprachschwachen Tag, das darf es auch im Podcast geben, Rambler-Rosen, genau. Rambler-Rosen, die wachsen wahnsinnig stark und ungestüm, sind aber auch sehr winterhart, können einiges aushalten, weil halt die Arten, die daran vor allem beteiligt sind, aus Klimazonen kommen, die das auch aushalten. Die Edelrose ist relativ nah bei der chinesischen Teerose.
Ja.
Rosa chinensis, die mal importiert worden ist, und die ist relativ frostempfindlich, und entsprechend ist da die Frostempfindlichkeit auch höher. Trotzdem ist die Winterhärte, glaube ich, heute relativ gut entwickelt. Das passiert nicht jedes zweite, auch nicht jedes dritte Jahr. Ebenso, sagen wir, einmal in 10 Jahren, wo man mit Schäden rechnen muss. Wenn man aber tief gepflanzt hat und diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, kommt man schon weit. Da gibt's noch zwei weitere Maßnahmen, die wichtig sind. Die erste ist, im zweiten Halbjahr, spätestens nach Ende Juli, nicht mehr düngen.
Ja.
Also ich meine, wenn ich die Rose halt spät noch dünge und sie kommt im Herbst nicht zur Ruhe, dann
selber dann schuld.
Ist die Rose oder man selber schuld oder der Rosenkultivateur. Die Rose kann ja leider nicht so viel dafür. Die Rose hat natürlich den Rosenkultivateur verführt, ihr nochmals Dünger zu geben, um noch länger die Blüte und den Duft genießen zu können. Von daher ist die Rose nicht ganz unschuldig. Und das Zweite ist, Rosen werden ja wahnsinnig gerne geschnitten.
Mhm.
Jetzt habe ich gegen den Sommerschnitt noch gar nichts. Ein Sommerschnitt einer Rose, auch ein relativ radikaler, den propagiere ich immer, weil es viel einfacher ist, im Herbst schöne Rosen zu haben, wenn ich den im Sommer, im Juli nach dem ersten Floren nochmals Gas gebe.
Ja.
Gas gebe, indem ich sie um ein Drittel, um die Hälfte, um zwei Drittel zurückschneide und Gas gebe ich, indem ich ihnen auch noch was Dünger gebe. Aber nachher darf ich das nicht mehr machen, weil sonst die Rose einfach zur Unzeit Volumen produziert, Nährstoffe braucht und eben nachher nicht in der Lage ist, Nährstoffe in genügendem Maße einzulagern. Und die zweite Maßnahme, die auch wichtig ist, im Frühling schneiden und nicht im Herbst.
Ja.
Es ist fast nicht auszurotten.
Frühling ist ein dehnbarer Begriff. Wann im Frühling?
Bevor die Rosen, also mir ist es auch gleich, die zu schneiden, wenn sie schon ein bisschen startet. Das schadet nichts. Am besten ist, wenn die Knospen schwellen. Weil dann sehe ich auch gut, das ist ein Trieb, der eher vertrocknet ist, den kann ich wegschneiden, das ist erfroren, kann ich wegschneiden. Oh, da beginnt es zu wachsen, dann kann ich genau über eine wachsende oder langsam sich entwickelnde Knospe schneiden und kann also viel gezielter tief zurückschneiden, als wenn ich es blind tue. Und das heißt, irgendwie in unserem Klima hier in der Schweiz, Mitteleuropa bis Norddeutschland, ich sage am besten Ende Februar.
Ja, also doch noch relativ früh. Ich habe irgendwie im Hinterkopf einen Hinweis zur Forsythienblüte, sei eigentlich ein idealer
phänologisch,
Zeitpunkt.
Phänologisch, ja.
Das wäre
kann sein,
deutlich später, oder?
Ja. So viel später. Ja. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Schulmeinungen, aber das Entscheidende ist nicht im Herbst. Okay. Es ist nicht auszurotten, dass die Leute im Herbst Rosen schneiden wollen. Ich kann das nicht mal in meiner eigenen Familie gänzlich unter Kontrolle bringen. Auch meine Frau möchte im Herbst die Rosen schneiden. Die möchte alle auf der gleichen Höhe haben. Wir sind alles ordentliche Schweizer, Deutsche, Österreicher. Und der Garten muss doch im Herbst in Ordnung gebracht sein. Und dann werden die geschnitten. Aber was machen wir, wenn wir sie schneiden? Mhm. Wir schneiden erstens meistens noch grüne Organe weg, weil es wird immer früher aufgeräumt. Die Leute, wenn es im Oktober kein schönes Wetter ist, wollen sie den Garten schon aufräumen. Dann schneidet man grüne Organe weg. Die Pflanze hat nicht die Möglichkeit, die Mineralstoffe aus den Blättern zurückzuziehen und als Reservestoffe zu benutzen, damit ihren Pflanzensaft zu verdicken und damit den auch resistenter gegen Frost zu halten. Diese Möglichkeit hat sie dann nicht oder weniger. Und darum sollte man im Herbst an den Rosen gar nichts machen, bis die Blätter abfallen. Und damit dem Rosen die Möglichkeit geben, das Maximum an Reservestoffen einzulagern und dann erst im Frühjahr, kurz bevor die Rose wieder zu wachsen beginnt, zu schneiden. Und wenn halt schon ein paar Organe grün sind, ist das auch nicht so schlimm.
Ja.
Und man sollte sich nie daran hindern lassen, Rosen, nicht alle Rosen, wir reden jetzt mal nicht über Kletterrosen, wir reden eigentlich über die klassischen, Strauchrosen, also Strauchrosen, Bodendeckerrosen, Edelrosen, Floribunda-Rosen.
Ja.
Und da kann man eigentlich fast nicht zu stark schneiden. Mhm. Und da soll man sich dann nicht, wenn oben schon ein paar grüne Triebe sind, daran hindern lassen, die wirklich stark runterzuschneiden. Mhm. Und von daher ist es auch gefährlich, wenn man zu spät schneidet, weil man psychologisch dann noch mehr Hemmungen hat, die Pflanze stark zurückzunehmen.
Mhm. Bin doch etwas überrascht, dass du deine Frau so wenig im Griff hast. Weil ich habe auch schon gehört, dass du beispielsweise ihr immer wieder sagst, dass sie zu wenig stark schneidet, wenn sie dann einmal Rosen schneidet. Also bei den Rosenbäumchen hatten wir mal ein Thema. Da würdest du viel rigoroser, viel kräftiger
schneiden. Ich glaube, das hat am Ende, das würden jetzt die Zuhörer nicht glauben, meine Frau, die Pflanzen noch viel mehr liebt als ich.
Ja.
Oder? Und von daher auch noch viel mehr Respekt hat. Den habe ich als Profigärtner ein bisschen verloren.
Ja.
Und gehe da so ein bisschen mechanischer mit der Pflanze um. Und vergesst vielleicht auch mal, dass es ein Lebewesen ist. Das vergisst halt meine Frau nicht. Und entsprechend verhält man sich anders. Aber grundsätzlich glaube ich wirklich, im Frühjahr schneiden und möglichst stark schneiden und das im Herbst schneiden eigentlich möglichst lassen. Es gibt einen Grund, im Herbst zu schneiden, das ist der, wenn man sagt, ich möchte klassisch mein Rosenbeet so ein bisschen mit Tannenreisig abdecken, dann ist es natürlich viel einfacher, das zu machen, wenn das auf einer Höhe ist, als wenn die Rosen unterschiedlich hoch sind. Also es gibt Gründe.
Ja. Ja.
Was hältst du vom Mist im Herbst, Reto?
Ja, wird doch sehr häufig gemacht, ja. Aber wenn ich mir jetzt das von der Theorie her anschaue, ist es wahrscheinlich nicht so vernünftig. Ich würde eher im Frühjahr dann
ich glaube, der einzige Effekt, den Mist im Herbst wirklich hat, das ist auch Frostschutz.
Frostschutz, oder? Ja.
Unter Umständen aber nicht wirklich eine große Düngerwirkung.
Ja.
Oder ein großer Teil der Düngerwirkung geht über den Winter verloren, wenn es eben ausgewaschen wird. Ja, genau.
Sehr schön. Ja, zu den Rosen gehören ja sehr, sehr häufig auch zum Beispiel der Lavendel. Lavendel als Begleitpflanze kommt sicher sehr, sehr häufig in deinen User-Fragen vor. Wie schneidet man eigentlich Lavendel? Ist Lavendel problematisch?
Aber, oder? Nein, aber die Frage verweigere ich, weil ich habe schon zwei oder dreimal Videos gedreht. Über Lavendel gehören zu den meistgeklickten Videos, die ich gedreht habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich beide mal das Gleiche behauptet habe. Dann hat mein Betriebsleiter Robert Meierhofer auch mal ein Video gedreht, hat was anderes behauptet. Ich frage dich jetzt, wie behandelst du deine Lavendel?
Also ich schneide sie im Spätherbst, Oktober, Ende Oktober, ziemlich stark zurück.
Treiben sie nochmals ein bisschen nach oder nicht mehr?
So gut schaue ich nicht nach, aber ich meine nicht.
Es gibt auch die Hypothese, dass man sie ein bisschen früher schneiden sollte, dass sie noch ganz wenig zusetzen. Das sei besser, als wenn sie nichts machen würden. Also du schneidest sie stark zurück.
Relativ stark zurück. Und es gibt einzelne Exemplare, die dann fast kein Laub mehr haben, weil sie wirklich fast ins mehrjährige Holz zurückgeschnitten sind. Dann wird es problematisch. Aber ich habe sehr wenige Ausfälle. Das würde dafür sprechen, dass sie eigentlich... Und es ist an einem Standort, der eher rau ist, der nicht geschützt ist. In diesem Sinne würde ich eigentlich behaupten, dass Lavendel relativ zäh ist.
Du hast einen Vorteil, wenn du so stark schneidest, dass du nicht diese grauen Holzkörper hast, die dann erst oben bedeckt sind, sondern wie alt sind die Lavendel jetzt?
Die dürfen 20 Jahre.
Ja, und wie hoch sind die jetzt?
Ja, die sind immer noch. Also die werden im Sommer natürlich 50, 60 Zentimeter hoch.
Ja.
Ist auch eine Sortenfrage, wie wir wissen.
Ja.
Aber ich schneide die um über die Hälfte zurück. Also die sind jetzt auf 20, 25 Zentimeter zurückgeschnitten. Oder?
Ja. Und hast du auch Rosen da oder nur Lavendel?
Ja, ein bisschen Rosen. Aber
haben die überlebt? Nee. Weil das habe ich auch schon gesehen, dass die Lavendel die Rosen
überleben. Ja, ich habe nicht so viel Rosen, aber Die habe ich auch schon mehrere Jahre. Okay. Könnte ich jetzt nicht beurteilen. Ja,
weil der Lavendelstock wird ja immer ein bisschen breiter und breiter und breiter.
Naja, ich versuche die immer zurückzunehmen.
Und eine Edelrose ist dem, wenn man nicht aufpasst, längerfristig. Ich habe mal eine Rosenpflanzung gesehen. Ich glaube, das war eine Autoreise. Und auf der Autoreise habe ich in Göttingen oder bei Göttingen, nein, bei Hannover, außer einer Radschraube alle Schrauben verloren. Und... ich habe es überlebt, noch gemerkt, am Morgen kam der ADAC und hat mir dann gesagt, weil ich wusste nicht, was wirklich los war, außer dass es das Auto sehr, sehr holprig gefahren ist. Und dann bin ich raus in ein Hotel rein und bei dem Hotel gab es ein Lavendelbeet, wo nur noch die Lavendel da waren, die Rosen wurden gänzlich verdrängt. Das kann mich noch erinnern, da habe ich gleich einen Artikel darüber geschrieben, wie gefährlich Lavendel für Rosen sein
können. Von wegen Begleitpflanzen. Ne?
Ja, und von wegen heikel im Winter. Wobei natürlich, das muss man sagen, in Norddeutschland, man denkt ja immer Norddeutschland, schlechtes Klima, kühl, aber es ist halt ein maritimes Klima. Ja. Und da sind natürlich, kommen viele Pflanzen besser über den Winter als in Mitteldeutschland und Kontinentaldeutschland Richtung Polen, Tschechei oder aber in Süddeutschland, wo wir halt viel größere Amplituden bei der Temperatur haben und viel extremere Temperaturen.
Genau. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir diese Rosengeschichte geklärt haben, ein für alle Mal. Du
musst das dann zu Hause nochmals diskutieren.
Genau, würde ich dir sehr ans Herz legen. kommen wir zum Thema, das wir im letzten Podcast schon angeschnitten haben, die Feigen. Aus meiner Sicht sind Feigen wahre Überlebenskünstler. Ich habe bei uns zu Hause in Uznach, kenne ich einen Standort, da ist ein Stamm, der ist sicher 15 Zentimeter dick. Also der Baum, ich kenne den nur dort. Also der ist sicher 20, 25 Jahre alt. Und diese Feige steht überhaupt nicht geschützt in Uznach, wo es dann im Spätherbst durchaus noch relativ starken Föhneinfluss haben kann. Also unter dem Strich habe ich den Eindruck, dass wäre ein Klima, wo die Feige schon längstens zwei, dreimal zurückgefroren sein müsste. Das hat mich extrem erstaunt. Ich gehe nach andere Standorte, wo die Feigen sehr robust sind, offensichtlich, wo es über x Jahre relativ gut funktioniert. Was sind deine Erfahrungen?
unterschiedlich. Wir bekommen natürlich auch viele Reklamationen, viele Hinweise, vor allem nach einem kälteren Winter, dass Feigen nicht mehr kommen. Ich glaube, es ist entscheidend, in welchem Zustand die Kälte die Feige halt trifft. Wenn sie halt schon im Frühjahr relativ stark angetrieben ist, ist sie, ohne dass man sieht übrigens, das sieht man bei der Feige nicht, die treibt ja nicht so früh aus, eigentlich relativ spät, aber die innerlich schon angetrieben ist, dann ist sie natürlich, wenn sie Reserven schon wieder aktiviert hat, dann ist sie natürlich anfälliger. Ich glaube, das Wichtigste ist, je dicker das Holz ist, so einfach es ist, so je dicker das Holz ist, desto winterhärter ist es. Und das heißt, eine ältere Pflanze ist winterhärter als eine junge. Ja. Und das heißt, man muss den Schutz der Feige vor allem auf die ersten paar Jahre konzentrieren. Mhm. Das ist mal etwas, was, glaube ich, wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, eine Feige ist von Haus aus eigentlich nicht ein Baum mit einem Stamm, so wie wir es ästhetisch am liebsten haben würden, sondern ist ein Strauch. Wahnsinnig basiton, das heißt aus der Basis heraus wachsend, und das sollte man auch akzeptieren, vor allem in unserem Klima. Wenn ich nämlich eine mehrtriebige Feige habe, ist der Wurzelbereich, die Möglichkeit von unterirdischen Knospen auszutreiben, auch nach einem kalten Winter viel größer. Ja. Also wer eine Feige als Strauch zieht, hat eher bessere Erfolgschancen längerfristig als in deinem Stamm. Dann Tiefpflanzen, je tiefer ich das Ding habe, desto besser ist der Wurzelbaum geschützt und kann dann im Frühjahr noch austreiben. Ein extremes Beispiel. Wir haben die Sortensammlung von Mercato Verde, Feigensortensammlung von Gusti Berchtold, Mercato Verde in Chur übernommen. Sortensammlung von 100, 150 Feigen. Und ganz zum Schluss hat er bei seinem ehemaligen Blumenladen, Pflanzenladen, noch ein paar Solitärpflanzenfeigen. Und die haben wir dann zur Unzeit irgendwann im März, April ausgegraben und bei uns noch eingepflanzt. Und da wurden wir zum Gespött des Dorfes, weil keine von denen gewachsen ist. Ja, Januar nicht, März nichts, April nichts, Mai nichts, sogar Juni nichts, Juli nichts. Im August haben von etwa 10 Pflanzen 6 oder 7 zu wachsen begonnen.
Im August.
Im August. Und zwar an Teilen irgendwo, nicht nur unten, sondern plötzlich irgendwo oben an einem Trieb haben die zu wachsen begonnen. Wie wenn die Pflanze in der Lage gewesen wäre, die Gefäße zu regenerieren. Also Gefäße, die vorher mehr oder weniger trocken waren, zu regenerieren. Das fällt, also ich meine, dass die Feige so eine Fähigkeit hat. Und plötzlich kam aus dem Leeren heraus, nicht mal eine schlafende Knospe, aus dem Leeren heraus ein Trieb, ein grüner Trieb. Und weil dann der darauffolgende Winter relativ mild war, haben wir nicht alle diese Pflanzen, aber alle, die damals im August nochmals ausgetrieben ist, haben wir durchgebracht.
Ja.
Und das zeigt, wenn du bei deinen Feigen mal ein Problem hast, wenn du einen Frostschaden hast, wenn sie zurückgefroren ist, warten.
Ja.
Warten. Und eigentlich bis zum Sommer. Mhm. Und erst dann reagieren. Meistens treibt sie wieder aus. Mhm. Dann gibt's nochmals etwas, was man bei den Feigen berücksichtigen muss, vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man nämlich weiß, was für eine Sorte es ist. Auch da gibt's übrigens noch ein rechtes Durcheinander, auch bei uns. Wir sind dran, wir haben alle Feigen jetzt aufgepflanzt, eine neue Sammlung gemacht, versuchen sie zu beschreiben. Aber grundsätzlich gibt es 2 Feigentypen und einen gemischten Typ. Es gibt die Feige, die am letztjährigen Holz fruchtet. Mhm. Die produziert dann im Sommer Feigen. Im Juni bis August.
Ja.
Und die kleinen Feigen, die entstehen als kleine Knospen eigentlich noch. Bei uns müssen sie ja nicht befruchtet werden, sondern sind Parthenokarpe-Früchte, die ohne Befruchten zustande kommen. Aber die entstehen schon im Spätherbst. Im Januar, Februar, wenn du genau hinschaust, siehst du diese kleinen grünen Punkte schon. Und die müssen über den Winter kommen. Das heißt, wenn du eine Feige pflanzt, die vor allem Sommerfeigen gibt, dann musst du sie an eine Wand pflanzen, an einen geschützten Ort. Oder du hast sie in Norddeutschland, in der Nähe des Meeres, wo du einen milden Winter hast. Mhm. Das ist auch gut. Oder du hast sie im Innenhof, an einer Mauer, irgend sowas. Mhm. Die Knospen müssen über den Winter kommen. Ja. Mhm. Und dann gibt es den zweiten Typ, der vor allem fruchtet. Es gibt auch die gemischten Typen natürlich, das ist der dritte Typ. Aber der zweite Typ ist die vor allem am diesjährigen Holz fruchten. Ähnlich wie wir es vorher gesagt haben bei den Herbsthimbeeren oder so, ist der gleiche Mechanismus. Der Trieb wächst und setzt gleichzeitig Blüten, die wie gesagt bei der Feige nicht befruchtet werden müssen, bei unserer Feige im Norden, weil die Früchte Parthenokarp erscheinen. Die setzt also Blüten an und aus den Blüten entwickeln sich dann die Früchte. Man sieht im August die ganzen Triebe voll von grünen Früchten und einige davon, nicht alle, werden dann im September, Oktober reif. Mhm. Ja. Und bei dieser Pflanze ist es nicht so wichtig, wo sie steht. Die hält ja auch mal einen härteren Winter ja aus. Da muss nur das alte Holzgerüst, die alten Stämme müssen überlegen. Man kann die Feige auch so ziehen, dass man ein altes Holzgerüst hat, 2-3 Triebe, die man jedes Jahr im Frühling wieder zurückschneidet auf das gleiche Gerüst, wie eine Weide. Und drauf entstehen dann die neuen Triebe. Und die machen dann in der zweiten Hälfte, also schon vorher, die beginnen im Juni, Juli schon, Früchte anzusetzen, und die besten werden nachher im September reif. So eine Sorte, die zwar auch Frühlingsfeigen machen muss, aber sehr gute Herbstfeigen produziert, ist zum Beispiel Peretta. Ja. Wir machen jetzt sogar einen Versuch bei uns in der Versuchsanlage, in unserer Züchtungsabteilung, dass wir etwa 30 Sorten testen, dass wir eigentlich nur den Wurzelstock lassen und wir schneiden die jedes Jahr bodeneben zurück. Und schauen mal, ob die Früchte an den Trieben, die dann entstehen, ohne dass man einen Holzkörper hat, nur den Wurzelstock, ob die dann wirklich reif werden. Das ist die extreme Lösung. Ich würde den Leuten empfehlen, so ein 2-3 Triebe zu haben, die man wie eine Weide jedes Jahr wieder zurückschneidet. Ja. Und da kann ich dann mehr Winterhärte ertragen, weil ich ja nur den diesjährigen Trieb brauche. Beim diesjährigen Trieb darf man nie verzweifeln an den Feigen, die nicht reif werden, weil viele werden nicht reif werden. Aber bei einer Sorte wie Peretta hat man in einem normalen Jahr hunderte Feigen, die reif werden. Also nicht darüber nachdenken, was nicht reif wird, sondern genießen, was reif wird. Das ist da die bessere Strategie wie im Leben überhaupt. Ja. Das kann man fürs Leben von den Feigen lernen. Dann gibt es natürlich noch die gemischten Typen, die beides machen. Da ist dann das Schneiden ein bisschen schwieriger. Tendenziell versucht man häufig, solche Sachen anzubauen. Aber ein bisschen zu wissen, welchen Typ Feige man hat oder wo man eben klimatisch ist. Ist es ein harter Standort oder bin ich an der Nordseeküste und es wird nie unter minus 10? Dann kann ich eben eine Sommerfeige problemlos anbauen. Ja. Und die wird natürlich dann auch zu 100% reif, weil die im Juli, August reif wird.
Genau, also ich habe sowieso den Eindruck, die Feigenstandorte, die ich kenne, dürften alles mehr oder weniger Herbstfeigen sein, oder?
Hier in unserem Klima. Ja. Im Norden, denke ich, sieht es anders aus.
Ja.
Oder?
Ja.
Weil da ist die Vegetationsperiode an und für sich kürzer. Du hast nicht den heißen Sommer. Und da ist natürlich unter Umständen die bessere Strategie, eine Sommerfeige anzubauen, weil da hast du reife Früchte.
Ja, genau. Also wir sind im November von Wesen nach Quinten gelaufen.
Am schönen Warnsee, ja.
Genau. Und dort hat es ja sehr, sehr viele Feigen. Und das ist schon sieht schon speziell aus, wenn die Feigen bald keine Blätter mehr haben, aber voller Früchte sind, unreife Früchte. Oder? Es tut einem weh, ja?
Ja. Also was man machen kann, ich meine ja auch mit gewissem Erfolg, ist nicht so, dass es wie ein Erfolg wie Tag und Nacht ist, aber was man machen kann, dass man im August die Triebe kappt. Ja, ja, wenn man also sehr lange, diese langen Triebe hat, die dann überall an jeder Knospe neue Früchte bilden, dass man eigentlich da die Früchte, die ganz sicher nicht mehr reif werden, weghaut und die Spitze weghaut, so dass dieses immer wieder neue Früchte bilden, das heißt ja auch Energie brauchen, weil die Pflanze bereitet sich immer noch auf die Befruchtung vor, die hat noch nicht gelernt, dass es keine Befruchtung hier im Norden gibt und die braucht also Energie, die bereitet die Blüte vor, wartet dann auf die Befruchtung, die findet nicht statt, dann kommt es gegebenenfalls zur Parthenokarpenfruchtbildung ohne Befruchtung und das braucht Energie. Also es macht schon Sinn, die Pflanze da ein bisschen zu stoppen. Es hat nicht so den Effekt, dass dann wirklich 30% mehr reif wird, aber 10% mehr wird dann schon reif mit dieser Methode.
Ja. Aber wäre es nicht besser, nur die Früchte rauszuschneiden, weil wenn man die Triebe einkürzt, nimmt man ja eigentlich die besten Blätter, die noch Assimilationskraft haben, nimmt man weg.
Ja, ich liebe halt effiziente Methoden und einfach mit der Heckenschere da die Spitze wegzuschneiden ist einfacher. Deine Maßnahme ist eine Überlegung wert, müsste man sich mal überlegen. Der Nachteil ist dann, im August wächst die Feige ja noch weiter und die wird weiterhin aus jeder Knospe, wo noch keine, wird sie wieder neue Früchte machen. Und wenn sie dann schon mal gestoppt ist, bis sie dann wieder einen Seitentrieb entwickelt und an dem Seitentrieb nochmals beginnt, Früchte zu bilden, das wird sie nicht mehr schaffen.
Ja. Okay.
Also meine brutalere Methode ist wahrscheinlich effizienter, aber ganz sicher bin ich nicht, müsste man ausprobieren, dürfen Sie gerne zu Hause ausprobieren.
Wunderbar. Ja, hoffen wir, dass wir das Thema Feigen für die Zuhörer gelöst haben. Bezüglich Himbeeren und Brombeeren haben wir im letzten Podcast gehört, dass immer blühende Sorten bezüglich der Winterhärte eher schwieriger sind.
Und aber das auch nicht unbedingt brauchen, weil sie ja am diesjährigen Holz schon gefruchtet
schon haben. Schon gefruchtet haben, genau. Wie sieht das aus, gesamthaft aus deiner Sicht, Himbeeren und Brombeeren? Was gilt es zu beachten betreffend der Winterhärte?
Ist lustig, ich weiß nicht genau, wie sich das evolutionsbiologisch entwickelt hat. Es ist ja eine Pflanze mit einem zweijährigen Holzgerüst eigentlich, das auf 2 Jahre, es ist keine zweijährige Pflanze, weil sie stirbt nachher nicht, aber sie hat diesen zweijährigen Zyklus, ganz eigenartig, irgendwas zwischen einer Staude und einem Gehölz. Und man könnte sich mal überlegen, wie das entstanden ist. Das ist so eine Zwischenform. Eine Staude ist ja nicht in der Lage, einen mehrjährigen Pflanzenkörper aufzubauen, es sei denn unterirdisch. Und irgendwie ist die Himbeere, Brombeere auch nur bedingt in der Lage, so einen mehrjährigen, es ist halt nur ein zweijähriger Pflanzenkörper. Mhm. Und der ist ein bisschen gefährdet. Ja. Oder? Also das zeigt wahrscheinlich so ein bisschen diese Zwischenform. Und das, was bei Himbeeren und Brombeeren wirklich überdauert, ist eigentlich die Staude, das ist das unterirdische Gerüst. Also das ist ein bisschen prekär. Natürlich hat man versucht, über die Züchtung versucht man das zu verbessern. Mhm. Zum Beispiel sind die Brombeerarten aus dem Osten Amerikas, das sind tetraploide Arten, die sind deutlich winterharter als die Arten aus dem Westen Amerikas. In unseren heutigen Brombeersorten, da gibt es ganz viele europäische Arten, die eingezüchtet worden sind, aber dominant in den jetzigen Sorten sind eigentlich die ostamerikanischen Arten, die eher aufrecht und halb aufrecht wachsen, aber relativ winterhart sind. Und die Westküstensorten, die sind übrigens hexaploid und die sind deutlich frostanfälliger und die wachsen nicht so aufrecht, sondern bodenentlang und bilden so lange Triebe. Das Dumme ist, sie machen noch die viel besseren Früchte. Also züchterisch ist die Herausforderung, das zusammenzubringen. Das ist eine der Aufgaben, die wir versuchen bei uns in der Brombeerzüchtung in den nächsten 10, 20 Jahren zu lösen, mit Freuden zusammen, mit anderen Züchtern selbstverständlich zusammen, aufbauend auf der Arbeit von anderen Züchtern. Und da müssen wir dann wieder schauen, dass die Winterhärte erhalten bleibt. Diese Arten, diese Westküstenarten, die diese langen Triebe machen, die wachsen eigentlich den Boden entlang. Und das ist natürlich auch eine Methode des Winterschutzes, oder? Ja. Weil die dann am Boden natürlich vom Schnee abgedeckt werden, irgendwo in Oregon oder in Washington State. Und dann problemlos über den Winter kommen, aber in der Kultur hat man sie nicht gerne im Boden, vor allem weil sie da auch wieder bewurzeln. Und entsprechend müssen wir halt versuchen, halbaufrechte Arten zu züchten, die Vorteile beider, der tetraploiden und der hexaploiden Himbeeren aus der Ost- und von der Westküste zusammen mit europäischen Arten verbinden. Was kann man machen? Also damit die Erklärung, dass Himbeeren und Brombeeren so ganz unproblematisch nicht sind, das liegt in der Natur der Sache mit diesem unstabilen, eben nicht ewigen Holzgerüst. Und was kann man machen, um das zu verbessern, neben der Züchtung, neben der Sortenwahl? Ist sicher, dass man die einjährige Rute bei Sommerhimbeeren und bei Brombeeren, die diesjährigen Ruten, die noch nicht fruchten, möglichst gesund erzieht. Ja, wenn die ganz dicht wachsen, immer nass sind, dann bekommen die Krankheiten und dann überwintern sie einfach auch schlecht. Und das Schlimmste sind auch Wachstumsrisse. Das heißt, sind meistens so vertikale Risse und da sitzen dann die Krankheiten und der Frost und die Kälte und das Wasser rein. Und im Frühjahr treibt dann die Rute noch so ein bisschen aus, aber so einen richtigen Ertrag gibt's nicht.
Gut, der Praktiker dürfte das eigentlich nicht wirklich sehen, diese Wachstumsrisse, oder?
Doch, sieht man schon.
Also bei Brombeeren vielleicht.
Sieht man es bei den Himbeeren.
Aber gerade bei Brombeeren habe ich den Eindruck, dass die Leute dann möglichst die ganz dicken Triebe besser, dass ihnen diese besser gefallen, dass sie den Eindruck haben, dass sie stärker sind, dass die resistenter sind und gerade die stehen lassen.
Ja, ich denke, das ist dann, wir haben alle das Gefühl, mehr gibt mehr. Und dann nimmt man halt die dicken. Und ich wollte gerade sagen, darum bin ich so beliebt, aber das passt jetzt gar nicht. Ist ja ein da Podcast und ein weg, Videocast. Ja, genau. Genau. Nein, das Beste sind immer die mitteldicken Triebe bei den Himbeeren und Brombeeren. Und es lohnt sich auch, bei den Brombeeren beispielsweise und auch bei den Himbeeren auch den ersten Schub routen, vor allem bei stark wachsenden Sorten, nochmals zurückzuschneiden. Ja. Also wenn die 30 cm hoch sind, auf 5 cm zurückzuschneiden, in der Hoffnung, dass noch ein bisschen mehr Triebe entstehen, die dann eben ein bisschen schwächer wachsen, mitteldick werden. Und es lohnt sich auch, wenn die letztjährigen Routen abgeerntet sind und weggeschnitten worden sind, auch die diesjährigen Routen vielleicht schon ein bisschen auszudünnen, dass eben mehr Luft dazukommt, Pflanze besser abtrocknet, weniger Krankheiten, geht gesünder in den Frühjahr. In der Länge und in der Seite sollte man diesjährige Himbeer- und Brombeertriebe nie schneiden. Das heißt, immer im August, Juli, August bekommen die Hobbygärtner und die Gärtner auch Panik. Gartenbauer sind die schlimmsten, weil die wollen ja immer für ihre Kunden ordentliche Gärten. Bekommen die Panik, weil halt die Brombeerrouten 3 Meter hoch sind und die Himbeerrouten 3,5 Meter und das sieht so unordentlich raus, wenn die nach rechts und links, würden alle nach rechts gehen, könnte man es noch akzeptieren, aber die gehen ja nach rechts und nach links. Und dann bekommen wir im Dutzend die Fragen, ob man die jetzt schneiden soll. Nein, bitte nicht. Wenn ich die im August schneide, dann macht die Pflanze einfach wieder Seitentriebe, ja, und die dann eben nicht mehr aushärten, nicht mehr hart werden und nicht gut überwintern, einfach nichts machen. Und Brombeer und Himbeer, was Seitentriebe anbelangt und was die Länge anbelangt, immer erst im Frühjahr schneiden. Ja. In der Länge ziemlich beliebig, so hoch, wie ich die Himbeerreihe haben möchte, wie sie fruchtet, und wie ich die Brombeerpflanze haben möchte, wie sie fruchtet, so hoch darf ich schneiden. Und Seitentriebe werden einfach auf 1 bis 2 Augen zurückgeschnitten, weil ich sonst viel zu viele Triebe und viel zu viele Blüten habe, damit ich den Ertrag so ein bisschen wie bei einer Rebe, ähnlich wie bei einer Rebe, reduziere und die Fruchtqualität verbessere. Aber auch das erst ab Ende Februar, Anfang März, kurz bevor die Pflanze selber zu wachsen beginnt. Ja.
Also sich zusammenreißen und erst im Frühjahr schneiden.
Ist wahnsinnig, diese Härte gegen sich selber, dass man im Herbst nicht arbeiten dürfte. Ich komme mir ja vor, und mein Nachbar sagt das manchmal auch zu mir, der sagt, wenn meine Frau im Garten so fleißig arbeitet und ich eben nicht, dann sagt er, ist ein fauler Hund. Und ich verstehe nicht, warum es nicht mehr faule Hunde gibt, die dann eben im Herbst nichts machen. Natürlich profitiere ich davon, dass meine Frau so fleißig im Garten ist, muss ich zugeben. Sie pflegt eigentlich unseren Garten. Ich bin gar nicht der große Gärtner. Ich begleite das nur rhetorisch, wie jetzt. Aber es ist auch mal gut, die Gartenarbeit zu verschieben. Der Frühling ist auch der Moment, wo ich die Kraft und die Energie habe. Ja. Es ist ja unglaublich, wie man im Frühling plötzlich wieder mag, wie man will, wie man in den Garten möchte, wie man Sachen erledigen möchte. Und im Herbst, wenn man diese harten Monate, November, Dezember vor sich hat, mit oder ohne Lockdown, was auch immer, da muss man sich nicht im Garten quälen. Das kann man wirklich guten Gewissens und mit guten Begründungen, berufen Sie sich auf Markus Gobelt, kann man das auf den Frühling verschieben. Ja,
wunderbar. Jetzt hast du vorhin ein neues Thema angeschnitten, Reben. Das ist für viele eine Kunst, an der sie zerbrechen. Ja? Wie schneidet man Reben? Wann schneidet man sie? Eigentlich ja ganz einfach für uns zwei.
Aber, ja genau, du bist eigentlich noch, du bist auch Rebbauer. Komm, also jetzt sag du mal, wie du Reben schneidest und wann. Ich muss mich ein bisschen ausruhen, ich bin faul.
Ich habe das nur studiert, ich kann es nicht wiedergeben. Nein, ja, ich stelle einfach fest, dass viele Leute Hemmungen haben, Reben auf Zapfen zurückzuschneiden. Ja. Das tut weh, ja. Also wieder mit dem gleichen Respekt vor der Pflanze wie deine Frau offensichtlich. Sie haben den Eindruck, sie schneiden Ertrag weg wahrscheinlich, oder?
Ja, das Leben weg.
Das Leben weg, ja, ganz offensichtlich, ja.
Ja, also ich meine, das Schneiden ist ein Thema für sich, das müssen wir vielleicht mal, ist ganz schwierig in einem Podcast über Schneiden zu reden, das ist wirklich etwas, was man fast mit Video draußen vor dem Baum, vor der Rebe machen muss, aber die Rebe ist halt so verdammt fruchtbar, auch wieder, weil sie überleben wollte, ja, die macht ja permanent, wenn sie ja im Frühjahr vielleicht erfriert, dann macht sie an den Trieben, die nachher kommen, an den Geiztrieben, macht sie ja nochmals Blüten, macht alle möglichen Strategien, um möglichst viel Samen zu produzieren, damit sie überlebt.
Ja, ziemlich viele Tricks, um zu überleben, offensichtlich.
Genau. Übrigens auch, was Kälte anbelangt, die kann auch wieder.
Bezüglich der Winterhärte wollte ich gleich nachfragen.
Ja, er hält auch mehr aus, als man denkt, aber kann es dann schon mal erwischen, darum auch wird wird in der Regel empfohlen, relativ tief zu pflanzen. Die Reben werden ja bei uns auf Veredelungsunterlagen veredelt, müssen auf Veredelungsunterlagen veredelt werden. Und die stehen dann meistens so 20 cm über dem Topf. Und nachher kommt erst die eigentliche Edelsorte. Ja. Und man sollte die Rebe immer so pflanzen, dass die Veredelung knapp über dem Boden ist.
Topf ist ein Stichwort. Neuerdings werden ja Reben immer häufiger auch im Topf gepflegt. Aber die Rebe ist ein Tiefwurzler und hat wahrscheinlich mit einem Topf nicht eitel Freude. Bezüglich der Winterhärte dürfte sich das natürlich auswirken.
Ich habe ehrlich gesagt wenig Erfahrung, wir bekommen auch relativ wenig Rückmeldungen. Also wir haben wahnsinnig viel Feigenmails, Rosenmails, nicht so viele zu den Reben. Aber es ist sicher so im Topf, wenn die Wurzel sich nicht ausbreiten kann, dass natürlich das Wuchspotenzial eingeschränkt ist. Und wenn man dann noch zu wenig schneidet, oder, dann wird es dann eine Katastrophe, dann wird die Pflanze nicht mehr wachsen, wird vergreisen, wird viel zu viele unbrauchbare Früchte. Es gibt ja auch ganz wenige Pflanzen, wo Ertrag und Qualität der Früchte sich so umgekehrt proportional zueinander verhalten wie bei, also es ist ja fast linear. Je weniger Trauben du erntest, desto besser sind sie. Ja. Und zwar eine lineare Beziehung. Ja. Und darum, als wir studiert haben, glaube ich, waren es vielleicht 1 Kilogramm pro Quadratmeter. Das waren die besten und die, die den besten Wein produziert haben. Heute hört man auch mal von 300 Gramm, oder? Weil der Wein nochmals besser wird, weil die Traube nochmals süßer wird, weil die Inhaltsstoffe nochmals mehr werden, und das kann man nicht zu viel auch den Hobbygärtnern sagen, die Reben zu Hause haben. Reben schneidet man eben auch, schaut in die Rebberge rein, die werden nicht im Herbst geschnitten. Niemandem kommt es in Sinn, die im Herbst zu schneiden, auch wenn einer 10 Hektaren hat. Die wird er im Frühjahr schneiden, auch wieder relativ spät, eher Ende März als Ende Februar. Aber er muss dann irgendwann seine 10 Hektaren schneiden, da beginnt er dann. Und Reben werden stark geschnitten. Das heißt, es wird eben nur wenig Holz an der Pflanze gelassen, um dann eben nur wenige Triebe entstehen zu lassen, die dann nur wenige Trauben produzieren, die aber wahnsinnig gut werden. Mhm. Ja? Wenn man eine Streckererziehung macht oder eine Stickelrebenerziehung, also eine Pflanze an einem Pfahl, blöd gesagt, dann lässt man am Stamm nur 1 bis 2 Triebe mit 3 bis 4 Augen stehen, alles andere geht weg. Und das reicht bei weitem. Wenn man eine Spalierrebe hat, dann wird nur alle 30, 40 Zentimeter bleibt ein Zapfen stehen mit 1 bis 2 Augen, alles andere muss weg. Und so radikal schneidet fast niemand seine Reben.
Ja, die Angst ist so groß, dass ein Spätfrost noch die letzten Knospen kaputt macht. Oder?
Genau, darum schneidet man ja so spät. Ja. Aber trotzdem kann man den Spätfrösten im Mai nicht ausweichen, nicht gänzlich, weil man muss vorher schneiden. Also die Gefahr besteht. Darum lässt man häufig, vor allem im Erwerbsenbau, könnte im Garten auch vielleicht noch eine Reserve, einen Reservetrieb stehen, der vielleicht überlebt, vielleicht ein kürzerer, vielleicht ein bisschen besser abgehärtet, den man dann noch hat. Und nach einem Frost, nach einem Frühlingsfrost geht man durch und schaut, was überlebt. Und dann hat man immer noch die Trauben, die dann an den Geiztrieben entstehen. Ja. Oder? Das heißt, erstens hast du manchmal noch versteckte Blütenknospen, die doch noch entstehen. Und zweitens hast du dann an den Trieben, die Rebe geht normalerweise an den Spätfrösten nicht kaputt, sondern die frischen Austriebe sind kaputt und damit die Hauptblütenanlagen dieses Jahres, die schon im letzten Jahr angelegt worden sind. Aber auch die Rebe hat die Fähigkeit, am diesjährigen Trieb sofort Blüten anzusetzen. Ja. Und das sind die Seitentriebe der Haupttriebe, die sogenannten Geiztriebe, und dort entstehen Geiztrauben. Und diese Geiztrauben, die können eben gerade in so einem Frostjahr, wo alles andere weg, können die noch knapp reif werden. Ja. Da ist es dann die Kunst, möglichst wenig von denen zu lassen und die noch zur Reife zu bringen, damit man wenigstens etwas hat. Also auch die Rebe hat eigentlich diese Fähigkeit, am diesjährigen Holz Blüten und Früchte auszubilden, aber nur als zusätzliche Hypothese, als zusätzliche Möglichkeit, um nach einem Frostjahr sich selber das Überleben zu garantieren.
In den letzten Jahren waren diese Spätfroste ja ziemlich verbreitet.
Also, die letzten 2 Jahre vorher hatten wir eigentlich ziemlich Ruhe. Die letzten 2 Jahre waren sie wahnsinnig verbreitet.
Ja. Also ich habe immer im Hinterkopf, ich habe das Bild schon x-fach gesehen, dass vor allem Mini-Kiwis sehr stark von Spätfrost beschädigt werden.
Ja, ich habe gesagt, An das Klima bei uns haben sich Pflanzen gewöhnt, die sich hier entwickelt haben und über eine lange Zeit, tausende von Jahren oder einige hundert Jahre, was Züchtung und domestizierte Pflanzen anbelangt, sich an unser Klima gewöhnt haben. Wenn jetzt eine Pflanze aus einem anderen Klima kommt, dann hat sie halt ein bisschen Probleme oder ist halt die Überschneidung nicht hundertprozentig. Und das sind typische Schaden für Pflanzen aus kontinentalem Klima. Ja. In einem kontinentalen Klima, da muss man nur nach Ostdeutschland gehen oder nach Dresden gehen, Berlin, oder nach Warschau oder nach Stettin. Und ich meine, da ist es Winter, grundsätzlich hat auch ein bisschen geändert durch die Klimaveränderung, aber das ist Winter. Und ziemlich schlagartig ist der Winter vorbei und dann wird es Frühjahr. Noch extremer ist es in der Tundra, aber da ist es wirklich extrem. Und die Pflanzen, die sind absolut winterhart. Mhm. In der Winterhärte, da passiert denen nichts, minus 30 Grad, minus 35 Grad, die überleben alles. Aber die reagieren auf diese Frühlingssignale, beginnen sich aufs Frühjahr vorzubereiten, treiben aus und sind extrem empfindlich gegen diese Spätfröste, weil dort, wo sie herkommen, da gibt's die fast nicht.
Gibt's nicht. Oder?
Ja. Und gerade bei Mini-Kiwi ist es so, und das führt dann schon dazu, dass man in dem Jahr, auch da geht die Pflanze nicht kaputt, ganz selten, aber man hat in dem Jahr halt dann nur einen schlechten Ertrag. Meistens hat man die braunen Triebe dran, man kann warten, bis die abfallen oder selber wegnehmen und dann treibt die Pflanze etwa zwei Wochen später, treibt sie wieder nach und gibt dann einfach fast keine oder gar keine Früchte in diesem Jahr. An den Nordpflanzen, wo man die Frühlingsfröste gut kontrollieren kann, also nicht irgendwo ein Loch, wo sich halt Kaltluft sammelt, nicht irgendwo, wo so die Biese hinkommt, auch nicht irgendwo, wo man wahnsinnig viel Südsonne hat und nachher wird es in der Nacht kalt. Und vor allem ein Ort, wo man halt vielleicht wirklich die Gnade hat, im Winter, im Frühling auch mal mit einem Leintuch oder so was Einfaches hinzugehen und abzudecken. Ja. Also in vielen Fällen reicht das, weil das sind 2-3 Grad, die man damit holt. Ich bin ein Gegner von diesen wahnsinnigen Installationen und wir werden später drauf kommen, Glashäusern, die da im Garten gebaut werden, um die wertvollen Pflanzen zu schützen. Aber ein Leintuch tut's meistens, am richtigen Abend über die Pflanzen geworfen und es macht halt diesen Unterschied aus.
Ja. Wunderbar. Ja, wir hatten im letzten Podcast, Episode Nummer 1, ja eingehend über Zitrus gesprochen.
Ja.
Wie Zitrus am besten überwintert werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob du hierzu noch etwas sagen möchtest oder ob wir zu deiner Überraschungspflanze kommen wollen.
Genau, wir haben nämlich gerade auf die Uhr geschaut. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich habe vergessen, wann wir begonnen haben. Weißt du noch, wann wir begonnen haben?
Etwa um 4 Uhr.
Um 4 Uhr ungefähr, ja, dann ist es noch nicht so schlimm. Also dann
müsste noch in der Range.
Müsste noch drin sein. Also, über Zitruspflanzen haben wir im letzten Podcast schon einiges geredet. Wir haben damals gesagt, es gibt die absolut winterharten Zitruspflanzen, vor allem Poncirus trifoliata.
Genau.
Dann gibt es einige Arten, auch aus China, Ichangensis, die auch eine gute Winterhärte hat, bis minus 12, 13 Grad. Dann gibt es Abkömmlinge von anderen Arten, wie zum Beispiel Jutsu. Jutsu-Zitronen, die auch irgendwo in diesem Bereich minus 12 sind. Da gibt es Kreuzungen zwischen anfälligen Zitrusarten.
Das ist doch sehr erstaunlich, oder? Minus 12 Grad, also im letzten Winter hätte man die problemlos den ganzen Winter draußen haben können.
Ja, also ich habe die in Norddeutschland auch draußen gehabt, das geht auch. Ja. Die werden schon ein bisschen mitgenommen, aber die kommen durch den Winter. Und aber man geht natürlich ein Risiko ein. Ja, wenn es zu lange zu kalt ist, sind sie dann weg. Es ist halt, es ist, wie soll ich sagen, die Chancen für dieses Risiko für diese Risikopflanzen sind gewachsen. Ja. Darum kann man es wagen, darum wird es auch ein Thema. Also wir versuchen das ganz bewusst weiterzuentwickeln und Sorten zu testen, die in diesem Bereich drin sind. Mhm. Aber es funktioniert nicht. Immer funktioniert Trifoliata, weil sie absolut winterhart ist und die Blätter verliert. Und dann gibt es viele Kreuzungen von Trifoliata, erste, zweite, dritte Generation mit frostanfälligen Sorten, die auch so in diesen Bereich reinkommen, 8 bis 14 Grad. Und bei 14 Grad wird es dann schon sehr interessant. Und da muss man aber noch Erfahrungen sammeln, weil die meistens eben nicht als Fruchtsorten selektioniert worden sind, sondern als Unterlagensorten für die Veredelung von normalen Zitrusarten, damit sie eben irgendwo in Florida oder Kalifornien die Frühlingsfröste besser aushalten. Die Frage ist ein bisschen, wie man mit diesen halbwinterharten Pflanzen dann umgeht, oder? Ja. Also nimmt man die auch ins Winterlager? Ja. Oder versucht man die in einem schattigen Ort zu überwintern? Also man,
und ein bisschen einzupacken?
Und ein bisschen einzupacken. Also, und, also ja, ich denke, es lohnt sich nur, diese Sachen auszuprobieren, wenn man auch bereit ist, ein bisschen Risiko auf sich zu nehmen. Weil wenn man eine gute Zitruspflanze will, gute Zitrusfrüchte ernten will, dann kann man die auch haben, problemlos. Da muss man sie einfach professionell überwintern, irgendwo zwischen 2, 3 Grad bis 12 Grad. Da ist das meiste abgedeckt und dann hat man auch Erfolg. Und ich denke, diese halbwinterharten Sachen, die machen nur Sinn, wenn man auch ein bisschen Risikobewusstsein hat und das dann auch ausprobiert. Mhm. Wenn ich die dann auch ins Winterlager stelle, ist es eigentlich fast schade, oder? Überraschungspflanze.
Überraschungspflanze. Was hast du mit
der Überraschungspflanze? Ich habe eigentlich, dieses Bückware ist nämlich vorhin gerade runtergefallen. Das ist das getrocknete Blatt. Wir machen jetzt da Botanik. Ich meine, du weißt es eben schon ein bisschen.
Ja, das aber muss Hanf Zuhörer, sein, oder? Die Zuhörer wissen. Sieht aus wie Hanf.
Sieht aus wie Hanf, ja. Aber ich produziere keinen Hanf. Habe mir das übrigens mal überlegt, vor ein paar Jahren Hanf zu produzieren. Als man noch nicht wusste, dass man damit reich werden kann. Da habe ich mir mal überlegt, Hanf ist ja eine Pflanze, die man wahnsinnig züchten kann und die auch formbar ist, wahnsinnig formbar. Und es gibt eben auch Hanfsorten, die haben sozusagen keine betörenden Inhaltsstoffe, weder die gefährlichen noch die gesunden, wie die auch immer heißen, CDB. Und es gibt ja zwei Typen, aber wir haben ja keinen Hanf-Podcast, da kann ich es mir erlauben, etwas nicht zu wissen. Aber die haben sozusagen keine solchen kirre machenden Inhaltsstoffe, aber die duften wunderschön und wachsen wunderschön. Das gibt's eben auch. Und ich hatte da mit einem Spezialisten zusammen ein paar Sorten selektioniert. Aber wir haben dann entschieden, mein Sohn kam gerade in die Pubertät und war natürlich an Hanf nicht uninteressiert. Und da habe ich dann gedacht, es ist vielleicht nicht das Beste, wenn ich jetzt Hanf professionell anbaue und mit meinem Sohn dann darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, Cannabis zu konsumieren. Ja. Also, die Überraschungspflanze ist eben nicht Cannabis. Nimm sie mal in die Hand hier. Ja, schau es dir mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siebenfingerige, also fünffingerige ist es nicht, sind siebenfingerige Blätter, wunderschön aussehen. Jetzt natürlich kurz vor der Herbstfärbung, das heißt nicht mehr so schön. Die Pflanze stand im Gewächshaus, ist aber winterhart. Und wir machen jetzt einen Selbstversuch, wenn wir dann high sind. Ich weiß nicht, ob wir den Podcast dann zu Ende führen oder der wird dann 2-3 Stunden lang.
Also das Ding hat Stacheln, ne?
Ja.
Also so.
Sieht Richtung, man an den Adern
Richtung
ein bisschen.
Richtung Himbeeren, oder?
Genau. Jetzt isst man.
Kann man das essen?
Ja. Probier mal. Ein bisschen dran herumkauen.
Hey. Wahnsinn.
Was ist Wahnsinn? Musst du die sehen das ja nicht
alle. Überraschend süß, hä?
Ja.
Also unglaublich.
Das Süßblatt, das ist eine, du hast recht, eine Himbeere, eine Rubusart, Rubus Chingi aus China.
Rubus Chingi.
Chingi. Und die produziert wahnsinnig süße Blätter, die auch viele, was gibt es da für Süßpflanzen, die in den letzten Jahren angebaut worden sind, da die.
Ja, verehrte Gartenfreunde,
wir
haben bereits wieder 60 eine Stunde wertvollen Gartenzeit verschwendet.
Es reicht. Man kann auch Pflanzensaft daraus gewinnen oder man kann sie trocknen und dann in den Tee hineingeben. Also es ist wirklich überraschend. Es ist fast schon ekelhaft, wie süß das ist, oder? Es ist
extrem süß.
Ja. Ist eigentlich wirklich zu süß, wenn man das wahrnimmt.
Aber es sind ja alte Blätter. Sind dann die jungen, frischen Triebe noch stärker, oder?
Ich habe das Gefühl, gleich. Ich habe jetzt nicht so den Unterschied. Müsste man mal vergleichen, aber ich habe immer wieder probiert jetzt über die Vegetationsperiode. Und auch wenn du hier mal vom Trockneten, da geht es im Moment, da denkst du, es ist nichts mehr drin. Musst du mal vom Getrockneten ein bisschen nehmen, vom getrockneten Blatt. Geht ein bisschen länger,
dann kommst du. Wahnsinn. Wieso um Gottes Willen hat die eine solche Süße?
Habe ich mir auch schon überlegt, noch keine Lösung gefunden. Wir kennen auch die Früchte noch nicht, weil man normalerweise, das ist eine Sommerhimbeere, die dann zweijährigen Ruten trägt. Mhm. Und wir haben die jetzt immer wieder runtergeschnitten, weil wir die Triebe haben wollten.
Ja.
Möglichst viele Triebe. Wir werden nächstes Jahr mal sehen, wie sie fruchtet. Sie ist aber nicht bekannt für ihre guten Früchte, sondern für ihre süßen Blätter. Was ihnen die süßen Blätter geholfen haben, es kann sein, dass diese Süßigkeit für den einen oder anderen Fraßfeind vielleicht sogar negativ ist, keine Ahnung. Mhm. Irgendeinen Grund muss es geben, weil wenn ich eine Pflanze bin, die so viele süße Blätter, die gegebenenfalls auch für Tiere süß sind und attraktiv sind, wie Früchte, das ist ja keine so gute Strategie, um zu überleben.
Also die Frage stellt sich, ist das wirklich Süße oder schmeckt es einfach süß?
Also es ist schon süß. Ich weiß nicht genau, welcher Zucker es ist. Müsste man nachschlagen. Kann man vielleicht mal in den Kommentaren unten reinschreiben. Aber es ist eine Zuckerart, die da ist. Und
es könnte ja auch ein bisschen Frostschutz sein, schlussendlich, oder?
Könnte es sein, ja, klar. Könnte es sein, dass es Frostschutz ist. Also was die evolutionären Gründe sind, dass diese Pflanze das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es ist interessant, wird in China als Süßstoff genutzt, soll auch wie viele Dinge. Alles, was aus China
also kommt. Also wird angebaut.
Ja, ja, wird angebaut.
Für die Gärten, Gewinnung auch, von Süßstoff.
Ja, und von Tee. Letztlich von süßem Tee. Man kann das auch zum süßen Tee dazu nehmen. Die Süße des Tees ist dann so ein bisschen, die ist da, aber die ist nicht so wie Zucker. Mhm. So ein bisschen dezenter, macht den Tee ründer, angenehmer. Aber dafür werden eigentlich die Blätter getrocknet und genutzt. Wir denken, es ist eine schöne Pflanze, eine eigene Süßpflanze zu haben, die winterhart ist, weil ich kann sie einfach zurückschneiden, aus dem Wurzel gibt es wieder neue Triebe, die relativ stark wächst, da kann ich wirklich viele Blätter wegnehmen und es hat immer noch genug. Ja. Du hast gesehen, das wächst dann so 2-3 Meter hoch, die Triebe hängen ein bisschen rüber, du kannst, die war jetzt in einem 10-Liter-Topf, kannst du gut 3-4 Triebe haben. Dann ist sie nicht unschön, weil sie dieses hanfartige Blatt hat. Es fällt sicher auf, geht, wenn man einen Gartenbesucher hat, immer zu reden, was das denn sei. Eben nicht das, was für das man verdächtigt wird. Und von daher eine spannende Pflanze. Wir werden sie nächsten Sommer beginnen zu verkaufen. Wir werden bei uns im Shop finden und sind wir jetzt fleißig am Vermehren. Gut, dann wollten wir noch ein bisschen zu ganz anderen Pflanzen gehen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich habe mir hier aufgeschrieben als Frage an dich, wie das, weil ich habe von denen ja keine Angst, keine Ahnung. Und du hast mal ein Buch darüber geschrieben, Beet- und Balkonpflanzen. Wie überwintere ich Beet- und Balkonpflanzen und bei welchen macht das überhaupt Sinn?
Ja, es ist tatsächlich so, dass eigentlich sehr, sehr wenige Balkonpflanzen überhaupt überwintert werden. Einmal abgesehen von denen, die als Kübelpflanzen im weitesten Sinn durchgehen. Es gibt natürlich große Pelargonien, Stämmchen oder Bäumchen oder aufwendige Formen, die gerne überwintert werden. Aber es ist trotzdem eher die Ausnahme. Bei den meisten Balkonpflanzen ist es so, dass es sich einfach nicht lohnt. Der Nutzen im Verhältnis zum Einkaufspreis eigentlich an einem kleinen Ort ist, weil Überwinterungsplatz heißt ja immer auch Kosten, sofern man es nicht einfach in die Garage stellen kann.
Musst du mit deiner Tochter
diskutieren. Ja, genau, ich muss es mit meiner Tochter aushandeln, oder?
Ja, was sie dir für die Garage zahlt, die du nicht mehr zum Überwintern brauchen kannst.
Genau. Früher haben natürlich sehr viele Leute die Geranien zum Beispiel überwintert. Mhm. Das ist praktisch verschwunden. Mhm. Obwohl es im Grunde genommen extrem einfach ist. Mhm. Also ich denke, praktisch niemand, auch Leute ohne grünen Daumen, schaffen es, Geranien zu überwintern. Also es gibt fast nichts Einfacheres. Am besten einfach die Balkonkisten, wie sie im Herbst dastehen, etwa zur Hälfte zurückschneiden, schauen, dass der Wurzelballen richtig gut trocken ist. Zum Beispiel, wenn Wasserspeicherkisten genutzt werden, muss man extrem darauf achten, dass die Wasserspeicherkisten geleert werden. Und wenn sie einigermaßen angetrocknet sind, kann man sie so in die Garage stellen oder in einen Keller stellen. Das spielt überhaupt keine Rolle, wenn es dunkel ist. Was passieren kann, wenn es zu warm ist, oder ja, hauptsächlich, wenn es zu warm ist, dass die Geranien relativ früh dann zu treiben beginnen, dass sie aufgrund der Dunkelheit dann auch extrem hell und gargelig erscheinen. Also das typische Syndrom, das man eigentlich an vielen Orten sieht. Da muss man darauf achten, dass möglichst kühl überwintert wird. Es gibt natürlich verschiedenste Methoden, Geranien zu überwintern. Beispielsweise gibt es viele Leute, die sie auspflanzen und aufhängen oder in Zeitung einwickeln. Also man kann sie mit anderen Worten auch relativ trocken überwintern. Andere Pflanzen, häufig haben Leute größere Mandevilla-Stämmchen, Bäumchen, Pflanzen, die gerne mal 100 Franken sein können. Und dort stellt sich tatsächlich die Frage, ob es Sinn macht, diese beim Gärtner oder zu Hause an einem sehr günstigen Ort zu überwintern. Gerade Mandevilla ist eine tropische Pflanze und da stellt sich wieder die Frage, was ist denn der richtige Standort? Am besten wäre eigentlich ein sehr, sehr heller Wintergarten, weil bei Mandevilla ist entscheidend, dass die möglichst früh wieder in Blüte kommen. Es nützt eigentlich nichts, wenn man ein Stämmchen oder eine große Pyramide hat, die irgendwann im August endlich mal zu blühen beginnt. Das ist einfach viel zu spät. In diesem Sinne haben natürlich die Gärtner, die die Pflanzen vortreiben können, wo Mandevilla auch sehr häufig in anderen Ländern, in südlichen Ländern produziert wird und blühend zu uns gelangt, große, große Vorteile. Und es ist für den Konsumenten normal, dass er im April, Mai blühende Ware kaufen kann. Das ist natürlich schon sehr schade, wenn sie dann erst im August zu blühen beginnen. Aber im Grundsatz ist auch eine Mandevilla und viele andere Balkonpflanzen wären eigentlich kein Problem zum Überwintern. Es geht wirklich nur um die Frage, macht es aus Kostengründen Sinn? Hat man genügend Platz? Und natürlich gibt es öfters mit gerade weichblättrigen Pflanzen dann häufig Probleme mit Spinnmilben. Das besiegelt dann doch nicht selten das Ende einer Pflanze, die man überwintern wollte.
Ein anderer Fall, der mir immer wieder auftaucht, wenn man über Winter redet, ich meine, wir reden bei Winterschutz immer darüber, dass wir Pflanzen schützen wollen vor zu viel Winter, aber es gibt auch zu wenig Winter. Eine der bekanntesten Pflanzen, die das wirklich spürt und wo wir es spüren, nur wissen wir meistens nicht warum, das sind die Johannisbeeren. Die meisten Sorten brauchen wirklich richtig schönen Winter und auch bei uns gibt es Jahre, wo sie zu wenig Winter kriegen und das zeigt sich dann, dass sie nicht so richtig austreiben wollen. Meistens nicht alle Sorten, nur einige. Wir sehen das gut in der Baumschule. Wir haben das auch mal zusammengestellt in einem Artikel, welche mehr Kälte brauchen, welche weniger. Aber wenn die zu wenig Kälte haben, dann haben, du hast mal gefragt, was passiert, wenn es keinen Winter gäbe? Ja. Da kommt alles aus der Ordnung. Die Pflanze weiß nicht mehr, wann sie beginnen soll. Mhm. Sie treibt eigentlich nicht früher aus, sie treibt später aus und weiß nicht richtig, ob und wie sie austreiben soll. Ja. Beginnt dann meistens irgendwo oben und unten verkahlt sie eigentlich, macht sie fast nichts mehr. Also gar kein schöner Wuchs, meistens auch ein ganz schlechtes Ertragsjahr, wenn es zu wenig Kälte gibt. In Holland, Norddeutschland, bei Johannisbeeren gibt es das sogar relativ häufig, dass die zu wenig Kälte bekommen und da hat man dann teilweise auch Sorten selektioniert, die eben mit wenig Kälte auch auskommen. Ja. Aber wenn Sie mal eine Johannisbeere haben, die nicht so richtig funktioniert im Frühling, hat es meistens mit dem milden Winter zu tun.
Ja. Was macht man in dem Fall? Also wenn sie wirklich nur oben zu treiben beginnt, schneidet man sie stark zurück und hofft
darauf, dass sie... Haben wir dann gemacht, ja, haben wir gesagt, ein Drittel zurückschneiden.
Ein Drittel.
Was ich sonst nicht machen würde, aber einfach um der Pflanze ein Signal zu geben, jetzt musst du aber los und dass sie einigermaßen regelmäßig austreibt. Ich würde ja sonst eine Johannisbeere, so einen Strauch oder so, würde ich nie so in der Höhe schneiden, sondern in der Regel schneide ich eine Johannisbeere, indem ich ganze Triebe rausschneide. Nicht so ein bisschen zurückschneiden, sondern ich nehme einfach jedes Jahr ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der ältesten Triebe raus, damit möglichst neues Holz da ist. Aber in so einer Situation macht es wirklich Sinn, in der Höhe die Pflanze zurückzuschneiden, um sie zu zwingen, jetzt mal auszutreiben, um mit dem Leben und mit dem Jahr zu beginnen.
Zu beginnen.
Ja.
Okay, wunderbar. In den letzten Jahren stelle ich fest, dass sehr viele Produkte für die für den Winterschutz angeboten werden. Also wir haben schon angesprochen, Noppenfolien und Schilfmatten und Hanf-Erzeugnisse. Häufig werden Stämme zum Beispiel mit Kalk eingestrichen. Man sieht auch häufig zum Beispiel Ahorn, die eingewickelt werden. Was hältst du davon?
Gärtner wollen beschäftigt sein, oder? Gärtner sind auch von Haus aus fleißige Leute, von uns beiden abgesehen. Und die wollen ja beschäftigt sein, die wollen was tun, die wollen etwas Gutes für ihre Pflanzen tun, die wollen vor allem auch im Herbst vor Weihnachten noch arbeiten und dann werden halt so Winterschutzsachen angebracht, die, da gebe ich dir recht, wenn ich deinen Unterton richtig verstanden habe, die in vielen Fällen nichts nützen. Wahrscheinlich kommen wegen diesen Maßnahmen mehr Pflanzen um, als dass Pflanzen gerettet werden. Eins der schlimmsten Dinge ist, wenn es zu einem Gewächshauseffekt kommt. Also wenn ich jetzt in den Garten einer Junggärtnerin schaue und die hat halt irgendwie 3 von 4 Pflanzen, die sie neu gepflanzt hat, jetzt mit so einem kleinen Gewächshaus versehen. Bei uns im Rheintal mit Föhn. Da drin wird es im Januar 30 Grad, 40 Grad, 30 Grad sicher. Und die Chance, dass diese Pflanze dann nachher kaputt geht,
die ist ziemlich hoch.
Oder? Die ist relativ hoch, weil sie dann wirklich aus der Zeit und nicht zur richtigen Zeit austreibt, weil sie die Signale falsch interpretiert. Also viele von diesen Dingen kann man sich eigentlich sparen. Es macht sicher Sinn, junge, frostempfindliche Pflanzen am Anfang vor allem zu schützen, auch mal einzubinden, aber dann mit hellem Material. Nicht unbedingt mit einem Plastik, mit einem hellen, Sonnenstrahl abweisenden Material. Mhm. Das mag ja auch der einzige Sinn von diesen Kalkanstrichen sein, dass die halt die Sonne reflektieren und entsprechend sich der Stamm einseitig nicht zu stark zu stark erwärmt. Bei jungen Pflanzen mag das der Sinn sein, sinnvoll sein, aber bei großen älteren Pflanzen halte ich das für weitgehend sinnlos und vergebene Liebesmüh. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man Pflanzen schützen will, ihre empfindlichsten Organe zu schützen, also eben mal den Wurzelbereich beispielsweise zu schützen, nicht nur um die Wurzeln vor Kälte zu schützen, sondern vor allem auch um die Wurzeln vor falschen Signalen zu schützen, also dass sie länger ruhig bleiben. Und das sind wahrscheinlich Maßnahmen, die auf die Länge und im Garten systematisch durchgezogen mehr bringen als diese vielen künstlichen Sachen, die man kaufen kann, obwohl wir sie auch gerne verkaufen, einige davon, und obwohl auch nicht alle sinnlos sind, aber so übers Ganze gesehen scheint mir das schon etwas übertrieben. Alles, was so gewächshausartig ist, ist eigentlich ineffizient oder kontraproduktiv. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe das immer auch so interpretiert. Also ich habe gestaunt, dass diese Stammanstriche zum Beispiel überhaupt aufgekommen sind, weil ich hielt das früher für absolut Blödsinn. Also ich kann nach wie vor eigentlich nicht nachvollziehen, wieso, dass man so etwas macht. Oder? Auch mit dem Temperaturunterschied. Ich denke, ein guter Standort ist entscheidender als ein Kalkanstrich zu einer Zeit, wo ich den Eindruck habe, dass da sehr, sehr geringe Unterschiede überhaupt entstehen können, was die Stammtemperatur betrifft. Also kann mir das schlecht vorstellen, dass das wirklich unter dem Strich eine Hilfe darstellt.
Ein anderer Denkfehler, der, glaube ich, häufig vorkommt bei Gärtnern und auch bei professionellen Gärtnern, ist, dass wir die Pflanzen vor der Kälte schützen wollen, aber die Sonne und die Wärme vergessen. Ein wichtiger, im Großen und Ganzen ist der Schutz vor der Wärme und vor der Sonne im Winter wichtiger als vor der Kälte. Ja. Das heißt, Pflanzen in den Schatten zu stellen, eine immergrüne Pflanze im Halbschatten zu pflanzen oder wirklich bei kalten Temperaturen zu schattieren, mit einem Vlies abzudecken, nicht um sie vor der Kälte zu schützen, sondern vor der Sonneneinstrahlung, weil das Gefährliche ist immer, dass die Pflanze voll beschienen wird, sie hat Blätter, eine immergrüne Pflanze, ein Rhododendron hat Blätter, die Pflanze saugt das Wasser raus und die
Sofern
Pflanze...
Sofern es noch hat.
Ja, und von unten wird das Wasser nicht nachgeliefert, das ist, und die Leitung läuft halt leer und die Pflanze geht kaputt. Und das gilt es zu verhindern. Also man muss eigentlich stärker auf die Sonne Acht geben und auf den Schutz vor der Sonne als auf den Schutz vor dem Winter und vor der Kälte. Ja. Bei uns auch in den Kulturen. Es ist wichtiger, das vergessen auch unsere Gärtner immer wieder, es ist wichtiger, das Tunnel zu lüften, als das Tunnel zuzuhaben im Winter. Ja? Um eben diesen Gewächshauseffekt zu verhindern. Genau.
Und zudem auch im Winter ab und zu gießen, wenn es möglich ist. Ja,
ja genau, wenn und vor allem natürlich
bei immergrünen Pflanzen sowieso. Sehr viele Pflanzen in Gefäßen wahrscheinlich eher vertrocknen über den Winter, als dass sie erfrieren würden.
Ja, es gibt beides. Ich denke, man muss da halt so das gesunde Maß haben. Ja. Man muss vielleicht wirklich mit dem Zeigfinger rein und das soll sich leicht feucht anfühlen. Aber es sollte natürlich kein Sumpf sein. Wenn ich die Erde rausnehme und drücke, sollte kein Wasser rauskommen. Und so versuchen, was sicher auch schlecht ist, wenn man die Pflanzen irgendwie, wenn die schlechte Ausflusslöcher haben, Wasserabflusslöcher oder direkt auf dem Boden stehen, nicht ausfließen können. Es macht schon Sinn, dass die auch entwässern, wenn sie gegossen werden. Sonst kann dann auch passieren, dass über den Winter die unterste Wurzel schlichtweg verfault. Mhm. Ohne dass die Pflanze ganz kaputt geht.
Markus, du hast mir bezüglich Winterhärte, Winterschutz eine finale Aussage versprochen. Wann der Winterschnitt schlussendlich zu erfolgen hat? Gibt es eine Grundregel, die man den Leuten mitgeben kann?
Nur, also die Empfehlung ist, bei meiner Geschichte jetzt gut zuzuhören. Ich habe irgendwann meinen Beruf gewechselt. Ich habe vom Germanistikstudenten bin ich zum Obstbauern geworden und bin dann innerhalb von 3 Monaten mutiert zum Obstbauern. Ich musste den ganzen Winter lang einen großen Obstbaubetrieb schneiden. Der Chef hat mir gezeigt, wie es geht, mir und dem Lehrling. Dann ist er in die militärische Weiterbildung gegangen. In der Schweiz, er war Offizier, Major und ein super Lehrmeister und hat uns reingelassen und wir mussten den ganzen Betrieb schneiden. Und natürlich haben wir uns das eingeteilt. Ich habe mir gesagt, wir müssen jeden Tag schneiden. Mhm. Habe das auch stur gemacht. War auch durchaus im Sinne des Chefs. Und wir haben das auch gemacht, das war in den 80er Jahren. Ja. Weiß nicht mehr, wann das war. 87, 86, eben so. Wahnsinnig kalte Winter. Und ich habe mir die Finger erfroren. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und meine Folgerung daraus war, dass man im Winter und im Herbst die Bäume nicht schneiden sollte. Nicht nur, weil man damit Gefahr läuft, die eigenen Finger zu erfrieren, sondern eigentlich auch aus der Pflanzensicht, weil es einfach im Frühjahr sehe ich besser, wie die Pflanze reagiert. Im Frühjahr sehe ich besser, was eine Blütenknospe ist und was eine vegetative Knospe ist. Ich weiß, welcher Trieb erfroren ist. Ich sehe genau, was zu wachsen beginnt. Und ich habe im Frühjahr auch den richtigen Druck, um zu schneiden. Natürlich diesen Obstbaubetrieb in meinem ersten Jahr im Beruf, den hätte ich nicht geschafft, wenn ich das alles im Frühjahr gemacht habe. Aber wenn ich einen Garten habe, zwischen 3 und 30 Bäumen, dann schaffe ich das im Frühjahr in 2 Samstagnachmittagen. Und dann habe ich den richtigen Drive, dann bin ich auch unter Druck. Ich muss es jetzt machen, sonst wäre es nicht fertig. Ich entscheide mich. Das Entscheiden ist das Anstrengende beim Schneiden. Du musst bei jedem Schnitt entscheiden, ja, nein, Leben, Tod. Und man sollte sich eher für den Tod entscheiden als fürs Leben. Und das geht einem da wieder. Und das geht einfach im Frühjahr besser. Also alles möglichst im Frühjahr schneiden. Grundsätzlich hat man immer gesagt, man sollte zuerst ältere Bäume schneiden, dann jüngere Bäume schneiden und dann, glaube ich, zuerst Kernobst und nachher Steinobst. Mhm. Irgend sowas, das stimmt immer noch. Trotzdem im Garten kann man sagen, vor Mitte Februar sollte man nicht mit Schneiden beginnen. Und dann kann man das machen. Es ist auch keine Katastrophe, wenn Sie es mal verpasst haben, wenn Sie 2 Monate lang mit Ihrer Frau diskutiert haben, ob man jetzt schneiden solle oder nicht oder wie. Und Sie sind zu keinem Schluss gekommen und dann irgendwann im April ist die Pflanze schon ziemlich grün und beginnt bald zu blühen. Dann sagt sie zu ihm, jetzt ist es aber sowieso zu spät, du hast es wieder verpasst. Und ich sage zu ihm, jetzt kannst du immer noch schneiden. Es geht immer noch. Weil die paar Blüten, die du kaputt machst, die schaden gar nichts. Es gibt immer noch genügend Ertrag, es ist nur ausdünnen. Also du kannst auch im Frühling, sogar nach dem Austreiben noch schneiden, machen auch viele Obstbauern. Ja. Und es gibt sogar solche, die das ganz bewusst machen, weil sie dann noch besser sehen, wie stark die Pflanze blüht, wo sie wächst, wo sie nicht mehr wächst. Also ganz klar, im Frühjahr schneiden.
Also ich habe ein Praktikum gemacht, auch in diesen Jahren, in einem 40 Hektar Betrieb, wo wir auch den ganzen Winter durch Bäume geschnitten haben. Und ich kann mich sehr gut erinnern, die letzte Kultur, waren Nektarinen und Pfirsiche in der Vollblüte.
Ja, ja.
Das war fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Ja, ja. Also es gibt nichts Schöneres.
Also Nektarinen und Pfirsiche sowieso, nicht nur, weil sie empfindlicher sind, sondern auch, weil die ja viel zu viele Blüten produziert. Ja. Die sind ja viel zu ertragreich. Und ich tendiere dazu, die zu wenig zu schneiden.
Ja.
Und von daher macht es natürlich einen Sinn, in dieser Zeit zu schneiden, weil ich dann wirklich sehe, diese Tausende von Blüten, und das kann ja nie zu gescheiten Früchten werden, also bin ich dann eher motiviert, hart zu schneiden, um meiner Frau am Abend, meiner Freundin am Abend noch, damals war es die Freundin, nicht die Frau, ein Streichchen mit nach Hause zu bringen.
Wunderbar, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus, und auf das nächste Mal. Ja, verehrte Gartenfreunde, wir haben bereits wieder über eine Stunde Ihrer wertvollen Gartenzeit verschwendet. Es reicht für heute. Unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.